Herzlich willkommen an alle zum JetzTV Live-Chat heute mit Ellen. Hallo, liebe Ellen, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr auf den gemeinsamen Abend mit dir.
Danke, Sommer Peter, und danke dir, Vasito, dass wir hier heute wieder zusammen eine Frage-Antwort-Abendrunde haben. Eine Arbeitsrunde. Ja, ich kann vielleicht vorneweg zum Warmwerden ein bisschen erzählen. Ich mache im Augenblick am eigenen Leib die Erfahrung, wie wertvoll das ist, sich zur Gewohnheit gemacht zu haben, wirklich bejahend zu fühlen. Also zutiefst in die Anerkennung zu gehen, dass es sein darf, wie es ist und alles, was es mit mir macht, auch da sein darf. Und ich merke, dass so auch ganz schwere Krisen gut verstoffwechselbar sind. Das heißt, im Umkehrschluss, das Nein, es darf nicht so sein, wie es ist. Und der Widerstand macht alles sehr schwergängig und schwierig. Und das Ja dazu, dass es sein darf, wie es ist, und das durch sich durchlassen, macht es leichtgängig, auch wenn eine hohe Trauer dabei ist, also auch wenn es schmerzhaft ist. Nur es kommen nicht so viele noch andere Gefühle dazu. Ja, also ich habe meinen Mann verloren vor 2,5 Wochen und dann kann es halt einfach laufen. Und es darf so sein, wie es ist. Und wenn es ein Nein hat, dann kann es eben passieren, dass dann noch so ganz andere Gefühle kommen, dass Aggressionen dazu kommen, dass Kompensationsgeschichten dazu kommen und die macht es sehr mühsam. Und auf diese Weise, wenn es wirklich da sein darf und einfach das durch ein durchfließt, passiert nicht nur in einem selber etwas, sondern es passiert auch im Außen etwas. Das heißt, die Resonanz, wenn das wirklich in der Bejahung ist so, dass auch wenn auf der einen Seite eine Tür zugeworfen wird, eine große Tür, sich hunderte von Fenstern öffnen auf einer anderen Ebene, die Gemeinschaft sehr zusammenrückt, der Umgang sehr liebevoll ist, viele, viele Menschen kommen und ein sehr tragendes Feld sich entwickelt, einfach weil ich mir gegenüber sehr liebevoll bin mit dem, dass es ist, wie es ist und mit dem, dass ich fühle, was ich fühle und dass das da sein darf. Und ich mache halt gerade am eigenen Leib die Erfahrung, dass es wirklich trägt. Und zwar sowohl innen als auch dann übers Außen, also über das, was mir entgegenkommt. So dass ich merke, ich bin ganz stabil, es gibt keine Haltlosigkeit, meine Beine sind stark auf der Erde und es ist nur traurig, aber nicht zerstörerisch. Ich merke, mir ist nichts aus mir selbst herausgerissen. Mein Mann fehlt mir hier. Aber hier fehlt nichts. Ja, da ist es vollständig, da ist alles da. Und das macht einen Riesenunterschied. Ja, wenn alles da sein darf und es hier vollständig ist, als wenn das nicht da sein darf und es so aus einem herausreißt. Und diese Erfahrung wollte ich gerne teilen, einfach weil das, glaube ich, wichtig ist zu wissen, dass das funktioniert und dass es trägt. Ja, also nicht nur sich positiv ausrichten, sondern wirklich zutiefst in einem bejahenden Fühlen mit sich selbst zu sein und es durch sich durchfließen zu lassen. Ja, ich glaube, das ist erstmal soweit das Wichtigste gesagt. Und es muss heute nicht nur um das Thema gehen, aber wir können gerne das Thema Trauer nehmen, das Thema Abschied, das Thema einverstanden sein. Oder auch, wie kann ich damit umgehen, wenn ich nicht einverstanden bin? Ja, wie kann ich ein Einverstanden zum Nicht-Einverstanden entwickeln? Also gerne um dieses Thema oder eben was immer ihr gerade an Themen habt.
Es gibt einen Beitrag hier aus dem Zoom-Chat von Bianca. Sie schreibt: Hallo, ich grüße euch alle und möchte einmal meinen tiefsten Dank und Respekt ausdrücken für all das, was ihr tut und seid. Ihr habt mir schon unendlich viel geholfen. Danke, danke, danke.
Ellen, ich habe eine Frage zum bejahenden Fühlen, sagst du. Meine Erfahrung ist, ja, da ist also beim Fühlen dann auch ein Ja dazu, aber irgendwie ist da auch ich will nicht sagen Hintergedanke, aber das ist einfach, die Erfahrung ist einfach da, wenn ich fühlen zulasse, dass es mir dann besser geht. Also es ist jetzt nicht so ein irgendwie umzu, dass ich sage, also ich fühle jetzt, damit es mir besser geht, aber irgendwie der Gedanke, der lässt sich nicht verscheuchen, der ist dann da. Ist das störend dann?
Es funktioniert dann nicht. Also es gibt einen Moment, wo ein Umzu nicht funktioniert. Bejahendes Fühlen ist eine Haltung. Das heißt, wenn ich wirklich mit dem Risiko, dass es bleibt, es fühle und es wirklich da sein darf und ich nicht weiß, ob es geht oder nicht, dann kann es sich da drin verändern, weil das bringt mich ins Jetzt und das bringt mich in eine liebende, bejahende Haltung. Wenn ich sage, naja, ich fühle das schnell, damit es geht, das funktioniert nicht, weil es ist keine Bedingungslosigkeit, es ist keine Absichtslosigkeit da drin, sondern da ist eine Absicht. Man kann für viele Dinge eine Absicht haben, ist völlig in Ordnung. Ja, ich habe die Absicht, irgendwie was zu essen zu kaufen, weil ich was essen will, gehe einkaufen. Das sind Dinge, wo Absicht und wo Bedingtheit völlig gut ist. Aber beim sich mit dem Anerkennen und haben wollen, dass es ist, wie es ist, funktioniert es nicht, wenn ich das mache, um ein, also mit dem Hintergedanken. Es greift dann nicht. Weil eben der Anteil, der dort sich zeigt, merkt, dass ich ihn nicht meine. Ja,
Ja,
weil dieses, also
verstehe
das
ich.
merkt das System, ja.
Ja, verstehe ich. Aber man kann Gedanken ja nicht, wenn die kommen, kommen die, ne? Also
Ja,
wenn,
Gedanken
sind
sind
die
Gedanken.
da.
Ja, aber Gedanken und Gefühle ist hier in dieser Dimension zweierlei, ist nicht dasselbe.
Ja, aber wenn zum Fühlen der Gedanke kommt, ja, es ist gut, dass ich das fühle, weil dann geht es mir eventuell besser. Nicht, ich mache das um, aber der Gedanke quasi
So rum.
begleitend da ist,
Das stört nicht.
das stört mich.
Nein, so herum stört nicht. Wenn ich das fühle und gleichzeitig merke, oh, das geht mir besser und das gut, tut gut, das ist kein Problem. Das ist eigentlich schon, dann ist man eigentlich schon durch. Ja, also ich habe es bejahend gefühlt und bin das Risiko eingegangen, dass es bleibt. Und dann merke ich eigentlich schon, oh, das tut gut und jetzt verändert sich was. Das ist eigentlich schon die Rückkopplung. Das stört nicht. Es ist nur, wenn ich es mit der Bedingung mache, dass ich das, ich fühle das schnell, damit es geht, dann funktioniert das nicht. Aber wenn ich das wirklich mich damit haben möchte und ich mich damit fühle und ich merke, das bewegt sich und es verändert sich, dann ist es schon durch. Dann ist es eigentlich schon die Rückkopplung und das Zeichen, dass ich auf der anderen Seite angekommen bin. Also auf dem, wo es vorher ein Nein hatte, auf der Ja-Seite angekommen bin. Oder jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel der Trauer nehmen, Trauer ist ein Ablösungswerkzeug. Und mit der Trauer lösen sich halt ganz tiefe Bindungen Stück für Stück ab. Das wäscht es so langsam Stück für Stück heraus. Und die bleibt dann auch länger bei tiefen Bindungen. Das dauert dann seine Zeit, aber ich merke auch, dass es gut tut. Ja, bis jedes Mal, und wenn es dann nicht mehrere Wellen zurückhalten muss, dann merke ich, wie das staut und dann suche ich mir einen Platz, wo es dann wieder abfließen kann.
Ja, okay, danke.
Gerne.
Ich lese noch ein paar Kommentare aus dem YouTube-Chat. Und zwar von Bem, alles Liebe von Herzen, und von Janette Nicole, viel Kraft für dich, Ellen.
Dankeschön. Soll ich die Kommentare aus dem YouTube-Chat selber lesen? Ich kann die hier lesen.
Lest dir die alle vor.
Okay.
Piotr schreibt, Bedingungslosigkeit ist also ein entscheidender Baustein für bejahendes Fühlen.
Definitiv. Bis hin sogar Absichtslosigkeit. Also bedingungslos und absichtlos. Wenn das nicht gelingt, dann will das halt auch bedingungslos da sein dürfen. Also dass es eben nicht geht. Also wenn ich merke, ich kriege das nicht hin, ich will, habe aber meinen Umzug und ich will aber, dass das sich verändert, dann kann ich dem ein Einverstanden geben, dass das gerade so ist. Das verändert sich dann auch da drin. Also verändern tun sich die Dinge dann immer in dem Ja. Also es passiert von alleine. Das, die Veränderung selber kann ich nicht machen, die geschieht. Ich kann aber die Erfahrung machen, wie die Haltung ist, dass das so, das ist so ein, in, wie ins Jetzt kommen, dahinter kann ich immer die Stille fühlen. Und das ist dieser Raum, wo es wirklich sein darf, wie es ist. Und das bringt einen ganz dicht an sich ran und ins Jetzt. Und in dem Jetzt und in dieser Bedingungsabsichtslosigkeit verändern sich die Dinge. Das kann ich dann wahrnehmen, da kann ich zugucken. Nur das kann ich halt nicht machen. Sehr wohl aber die Voraussetzung dafür, quasi, ja, üben ist ein schwieriges Wort dafür, aber eigentlich ist es das. Also ist immer wieder sich darum, ja, sich immer wieder darum, darauf einlassen, zu gucken, was passiert in mir, wenn ich ein Einverstanden reingebe. Und ich mache das jetzt seit vielen Jahren, also ich glaube seit 20 oder 25 Jahren. Das heißt, ich muss mich nicht mehr darum bemühen. Das Einverstanden ist einfach da. Dann ist da kein Kampf mehr. Und dann darin kann ich dann forschen und gucken, was passiert denn, wenn ein wirkliches Einverstanden da ist. Ja, was geschieht dann, egal was im Außen passiert. Und das ist sehr anders als vor 30, 40 Jahren. Also ich merke einen Riesenunterschied zu von früher. Weil es ist dann ganz magisch. Also es ist wie, als würde es auf Zauberhänden getragen oder auf göttlichen Flügeln getragen oder, ja, also das ist so warm, was dann auch so entgegenkommt. Also es kommen dann ganz selten wirklich schwierige, schräge Sachen noch zurück, sondern das fügt sich in einer ganz weichen, liebevollen Art. Also die Resonanz ist einfach so, dass entsprechend das passiert. Und ich bin eher erstaunt und wirklich staunend wahrzunehmen, dass das eben trägt. Auch in Situationen, wo sonst alle wegspringen. Es springt gerade niemand weg. Es kommen über 100 Menschen. Ja, also es kommen einfach die Menschen dann zu einem. Viele in dieser Situation. Es geht keiner weg. Das ist sehr beeindruckend. Und die, die in einer anderen Welt leben, also weiß ich, wie die Nachbarn und so, die trauen sich gar nicht rein ins Feld. Aber die, die schon lange in diesem Feld sind, die sind alle da. Und das ist sehr, sehr ermutigend, einfach auch diesen Weg zu gehen. Sich wirklich mit allem anzunehmen, was ist, und wirklich ins Einverstanden zu kommen. Es lohnt sich. Und eben auch ins Einverstanden zu kommen, wenn man nicht einverstanden ist. Also dieses Paradox in beide Richtungen. Es geht jetzt nicht darum, man muss überall einverstanden sein. Und das muss jetzt auch so sein. Dann muss ich ja wieder, dann übergehe ich das nicht einverstanden sein, sondern das Einverstanden sein braucht auch, wenn ich nicht einverstanden bin, braucht es das Einverstanden, dass ich gerade nicht einverstanden bin. Ich hoffe, man versteht mich gerade. Ja, es ist kein Konzept, wo man dann irgendwie was festzwingt und es soll dann so sein, sondern wenn es sein darf, wie es ist, dann darf es wirklich so sein, wie es ist. Und wenn da ein tiefes Nein ist, dann gucke ich, ob ich eine etwas größere Schüssel finde, wo ich dieses ganze Suppe mit dem Nein reintue und dass die immer größte Schüssel ein Ja hat. Und wenn das wieder nicht klappt, dann lasse ich alles in der Schüssel und gucke, ob ich eine noch größere Schüssel mit dem vor mir selber entwickeln kann, wo das wieder alles Platz hat und letztendlich wieder alles da sein darf. Also so trete ich immer wieder ein Schrittchen weiter zurück, lass alles da sein, wie es ist, mit allen Neins, mit einem Paradox, mit einem Kampf, mit einem Krieg, und versuche dem wieder ein Ja zu geben. Und es darf so sein, wie es ist. Also die erste Prämisse ist, es darf so sein, wie es ist. Nicht einfach, ja, und wenn es nicht so sein darf, wie es ist, okay, einverstanden, es darf da sein, dass es nicht so sein darf, wie es ist. Und in diesem Einverstanden, es darf nicht so sein, wie es ist, löst sich das meistens, weil anerkannt wird, dass es ist, wie es ist. Ja, letztendlich geht es ja darum, es darf so sein, wie es ist. Es wird anerkannt, dass es ist, wie es ist. Egal, wie es ist. Und da drin dann alles, was es mit einem macht, darf halt auch da sein.
Eine weitere Frage von Piotr. Ist es das zutiefst hinein inkarnieren, welches dann entsteht durch dieses absichtslose, bejahende, fühlende Einverstandensein, sozusagen der eigentliche Sinn des Lebens?
Ja, Piotr kennt mich schon sehr lange und er kennt auch die Prozesse, die ich in der letzten Zeit hatte. Und ja, das kann ich absolut bejahen. Im Juli habe ich die Erfahrung gemacht, wie mein Ich Bin in mich, nachdem es sich 11 Jahre lang oder nee, 9 Jahre lang in mir erkannt hat, also wirklich, dass das, was ich bin, zutiefst anerkannt hat, dass das hier die Erscheinungsform ist und sich wirklich in diesem Raum erkannt hat, ist es so in mich hineingegangen, dass ich jetzt mich wie 2 Ebenen fühle. Das eine ist, dass ich bin, erlebt sich durch mich ganz bewusst, also es ist nicht mehr Zeuge oder Beobachter, sondern also direkter Erleber durch mich. Und es gibt auch noch eine Ellen und mal ist das vorne und mal ist das vorne. Und ich merke, wie jetzt das, was ich bin, also die ich bin, immer mehr auch die Führung übernimmt. Und die Voraussetzung, dass das so geschehen kann, scheint zu sein, dass ich eben dieses Einverstanden, es darf sein, wie es ist, und mich vor mir selber permanent offenbare, indem alles, was ich fühle, da sein darf, dass das den Raum frei macht, dass das, was ich bin, also die ich bin, wirklich bewusst hier hineinsinken kann und alles nicht nur durch mich sieht, sondern unmittelbar durch mich fühlt und erfährt. Und nachdem das so reingerutscht ist in mich, war ich am Abwaschen und es fühlte sich an, als wenn ich das erste Mal in meinem Leben abwasche. Und ein Teil war froh, dass Ellen wusste, wie es geht. Dass man dann, ne, und es, ich glaube, dieses wirklich einverstanden sein, dass es da sein darf, wie es ist, und dass es sich wirklich offenbaren darf, ist so wie die Einladung, aus der Dualität, also aus dem sich getrennt erleben, wieder ganz eins zu werden. Es scheint die Voraussetzung zu sein. Ich glaube, hier ist jemand, ich glaube, dass die da mit iPhone ist. Ich kenne die, du kannst die reinlassen.
Piotr ergänzt, ich kann alles bezeugen und bejahen, was Ellen sagt.
Danke, sagt es. Ja. Ja, das sind so die Erfahrungen halt in den letzten Monaten. Die sind sehr intensiv. Also von diesem Hereinsinken dessen, was ich bin, was sich unmittelbar durch mich erlebt. Und inklusive dann auch diesen Verlust, den ich gerade erlebe. Und ich merke auch, dass das, was ich bin, ist die ganze Zeit durch mich durch erlebt und fühlt. Und dass es nicht wieder in den Trennungsraum gegangen ist. Und wenn das nicht so sein darf, wie es ist, glaube ich, ist das immer eine Ebene, wo dann wieder eine Trennung stattfindet. Also es darf nicht so sein, wie es ist. Heißt ja, ich spalte mich vor mir selber ab. Und das halte ich auch für das Hauptdilemma hier auf der Erde. Ja, dass durch diese traumatischen Erlebnisse und durch das Nein, es darf nicht so sein, immer wieder neue Spaltung, immer wieder sich neu getrennt erleben von sich selbst, dadurch erzeugt wird. Und ich bin da zutiefst am Forschen, auch nicht alleine. Also wir sind da mit mehreren Menschen immer wieder am Gucken, am Austauschen, auch mit unserem Verein Fühlende Räume, wo wir immer wieder gucken, so was geschieht wirklich, was sind die Voraussetzungen, wie sind die Zutaten, wie kann einem das gelingen, dass das dann auch wirklich, also dass dieses sich immer wieder vor sich selbst offenbaren, dass das so eine Haltung wird, wo ich dann überhaupt nicht mehr dran denken muss, sondern wo es dann einfach nur noch geschieht. Und es sieht so aus, als wenn es wirklich funktioniert. Also ich spüre das daran, dass es sich nicht wieder trennt und ich spüre es daran, dass ich nicht abstürze. Also es stürzt nicht in mir ab. Ich bin traurig. Ich weine viel, aber es stürzt nicht ab. Ich bin nicht das Gefühl der Trauer, sondern die Trauer spült durch mich durch. Sie löst etwas, sie sortiert neu, sie richtet sich neu aus. Also sie richtet mich auch neu aus und gleichzeitig ist da keine Bodenlosigkeit oder kein Loch, was mich verschlingt oder ähnliches, sondern es ist einfach nur Trauer. Einfach nur, oh schade, ich hätte das gerne noch länger mit meinem Mann gelebt. Und das fand ich jetzt schon sehr, also es finde ich sehr beeindruckend, einfach was geschieht, ohne dass ich mich darum bemühen muss oder ohne dass ich da anders sein muss, als ich gerade bin.
Ja, Piotr schreibt dazu, das klingt so friedvoll, so befriedend. Mensch, das wirkt total schön.
Und das kriege ich gespiegelt. Also wir hatten eine Abschiedsfeier gestern. So was Schönes habe ich einfach noch nie erlebt. Und das haben mir viele gesagt. Es war eine so schöne Abschiedsfeier oder auch die Aufbahrung. Es war einfach nur friedvoll, würdevoll, schön, wenn Trauer eben auch als was Schönes mit wahrgenommen werden kann. Dann, ja, das wird mir gespiegelt. Dieses friedvolle, würdevolle, zugewandte, einverstanden sein auf allen Ebenen und die sich gegenseitig tragend, es trägt sich. Also ich kann nur sagen, es lohnt sich, weil wäre mir das vor 10 Jahren passiert, wäre ich irgendwie, das wäre nicht gut. Also da wäre ich schwer mit klargekommen. Da hätte sich der Boden aufgerissen, da hätte es mich durch die Gegend gekegelt, da hätte ich gar nicht gewusst, wie ich mich neu ausrichten kann. Und jetzt merke ich so, nee, es darf wirklich so sein, wie es ist. Wenn ich so in die Zukunft gucke, merke ich, wie, das ist klar, das ist hell, das ist strahlend. Und wenn ich nach hinten gucke, ist es, oh, das war muckelig, das war schön, das war aber auch ein bisschen dunkel, ein bisschen verschleiert. Ja, also das, was da kommt, hat eine völlig andere Qualität, die auch richtig gut ist. Anders. Ganz anders. Aber gut. Wirklich gut. Und ihr braucht mich nicht schon. Ich bin alles andere als zerbrechlich. Ja, ich merke auch, meine Wahrnehmung, mein Kanal ist klarer denn je. Die rennen mir auch gerade die Gruppen ein und die Buden ein. Also es scheint nichts Abschreckendes zu haben. Ja, also ihr braucht mich wirklich gar nicht schon. Ist nicht nötig. Es geht mir in meiner Tiefe, in meiner Essenz sehr gut. Hier fehlt mir nichts. Da ist es unberührt. Ganz im Gegenteil, es ist eher noch mehr verbunden als vorher. Im Außen fehlt etwas. Ja, das tut es.
Ja, schön, das kann ich zutiefst spüren. Das ist so fühlbar, schön. Ich lese da mal weiter aus dem Chat. Jeanette Nicole schreibt einen Kommentar. Ja, ich habe auch schon festgestellt, dass durch absolutes Okay zu einer Situation diese sich manchmal magisch auflösen, ohne noch was Großes dazu getan zu haben.
Ja.
Peterle schreibt, liebe Ellen, bei mir ist es meist ruhig im Gefühlsraum und ich frage mich, ob ich den Gefühlen wirklich ein bejahendes Okay gebe oder ob ich sie unbewusst unterdrücke. Wie kann ich das erforschen?
Also, wenn Dinge passieren, die erschütternd sind, also wo eigentlich klar ist, dass sie einen erschüttern, wenn sie dich erschüttern dürfen, richtig einmal durchschütteln und es dir dann in der Situation gelingt, wirklich einverstanden zu sein, dass es dich schüttelt und einverstanden zu sein, was da alles so aus dir herausschüttelt und was sich dann zeigt, dann weißt du, dass du bejahend fühlst. Wenn etwas eigentlich für andere Erschütternde passiert, was dich völlig kalt lässt, dann könnte sein, dass es entweder gar nichts mit dir zu tun hat oder dass es eben weggedrückt wird. Also dass da so eine Patina davor ist, dass das einfach alles abrutscht. Und das kann man aus dem Außen nicht, das kannst nur du herausfinden. Weil ganz viele Dinge erschüttern mich nicht mehr. Wenn es nichts mit mir zu tun hat, dann nehme ich das wahr. Ich habe auch Mitgefühl, also mit, neues Wort, Gefühl mit dem anderen. Und gleichzeitig hat es nichts mit mir zu tun. Ja, dann bin ich dennoch im Mitgefühl. Also wenn Menschen fühlen, bin ich im Mitgefühl. Und wenn es jemand anderen sehr stark erschüttert und dieses Wesen im Mitgefühl mit sich selber ist, dann habe ich auch Mitgefühl. Also das kann, wie gesagt, das kann man nur individuell gucken. Dann drücke ich gerade alles weg, stehe ich über den Ding und bin da super cool, oder kriege ich das mit, fließt es durch mich durch und hat es wirklich ein Einverstandensein. Man kann auch seine Mitmenschen fragen, meistens, ne, aber welchen von deinen Mitmenschen kann ich natürlich nicht sagen, wie sie dich erleben. Ja, ob sie dich, also die müssen dann schon sehr ehrlich sein, ob sie dich erleben, dass du da eher so drüber stehst, oder ob sie dich erleben in, nee, ich erlebe dich total authentisch und das scheint gerade auch wirklich so zu sein. Also wenn du sehr ehrliche Mitmenschen hast, die selber fühlen und im Mitgefühl sind, also mit, neues Wort, geführt, dann kannst du das darüber auch herausfinden. Weil ich rede hier nicht von den Dramen. Ja, fühlen und Drama ist ein Riesenunterschied. Wenn ich das Gefühl bin und da so reinplumpse und im Drama bin, das ist nicht fühlen. Das ist das Problem sein. Während das Gefühl fühlen, da gibt es wie zwei. Da ist ein Hier und Jetzt Ich, was das Gefühl fühlt, und das Gefühl sagt mir, was los ist. Oder eben bei Trauer zeigt mir, hier wird gerade was verarbeitet. Und das Gefühl sein, da in diesem Dramen rumzuwursteln, dann gibt es nicht diesen zweiten Anteil, der das Gefühl halt fühlt. Und dann ist man da so verloren. Also um diese Ebene des Fühlen geht's gar nicht. Das heißt, wenn es dich einfach nicht ins Drama reinschwingt, wunderbar. Gucken, ob er mit der Antwort was anfangen kann.
Die nächste Frage kommt von Hiranya Kashipu. Wenn die emotionale Reaktion im Verhältnis zum Auslöser übermäßig stark ist, lässt das vermutlich auf eine Übertragung schließen. Kannst du zum Umgang damit etwas sagen?
Also ich würde sagen, das lässt nicht in erster Linie auf eine Übertragung schließen, das ist nicht ausgeschlossen, sondern eher auf ein traumainduziertes Gefühl, was getriggert wird. Also wenn ich jetzt sehr massiv, dann weiß ich, da fährt jemand, ich mache jetzt mal ein fiktives Beispiel, was ich bei anderen manchmal erlebt habe, da schneidet jemand, weiß ich, vorm Auto und biegt da ein, ja, und der regt sich total auf, dann kann sein, dass das ein traumainduziertes Gefühl ist, dass Schreck halt mit diesem sich sehr groß aufregen kompensiert wird. Oder wenn irgendwas anderes passiert, weiß ich, man fühlt sich beleidigt und ist also, oder fühlt sich angegriffen wegen einer Kleinigkeit und ist sowas von beleidigt, wo man merkt, das passt nicht zusammen, ja. Dann spreche ich gerne von traumainduzierten Gefühlen. Das heißt, das passte mal zusammen, als man klein war, aber es passt jetzt nicht zusammen. Jetzt ist es nur ein Auslöser, der mich aber in etwas reinführt, was von früher kommt, also wo ich als kleines Kind es so heftig erlebt habe. Und da braucht es dann auch wieder das Einverstandensein. Ich fühle hier gerade meine Kleine, also so habe ich mich gefühlt, als ich klein war. Und ich dem die Erlaubnis gebe, dass das in mir gezündet wird, getriggert wird. Und ich kann auch nur in die Übertragung gehen, wenn ich, also und heftigst reagieren, wenn ich einen Resonanz dazu habe. Und das ist meistens ein unerlöstes, nicht angenommenes Gefühl. Ja, also ein traumainduziertes Gefühl. Und wenn ich mich um das kümmere, dann kann ich danach den anderen wieder so lassen, wie er oder sie ist, und merke, ich sehe immer noch, dass das da so ist, wie es ist, nur es zündet bei mir nicht mehr alte Lasten, wenn die erst einmal fertig erlebt wurden. Also sprich, wenn die erst mal vor mir da sein durften und ich mich meiner annehme mit dem, was ich früher erlebt habe, warum ich dann so reagiere.
Nächste Frage von Alexandra. Magst du etwas über Vergebung sagen aus deiner Erfahrung? Kannst du jetzt deine Feinde lieben?
Also, Vergebung finde ich ein extrem schwieriges Ding, weil viele glauben, sie können vergeben. Und ich behaupte, das ist ein Wunschdenken. Wenn aber etwas heilt, Das heißt, wenn also das, was in mir verletzt wurde, ja, wo ich jetzt vergeben soll, wenn das in mir geheilt ist, weil ich mich damit angenommen habe und weil es vor mir da sein darf und sich vielleicht sogar auch erschließt, welche Rolle der andere als Statist in meiner eigenen Wiederholung gemacht hat, dann vergibt es sich von allein. Das heißt, ich muss über nichts rüberspringen und etwas vergeben, sondern es reicht, wenn ich das in die Annahme hole und erkenne, wo ist meine Resonanz, dass ich das, wodurch sich das überhaupt in mein Leben manifestiert hat. Und wenn das vor mir da sein darf, dann ist der andere als Statist quasi mit seinem Job fertig und dann in dem Satz, Herr, vergeben Sie es nicht, was Sie tun, ja, dann ist es so, ich erkenne zutiefst, okay, das hat es in mir ausgelöst und das wollte von mir berührt werden und das war noch ein offenes Ende bei mir. Einverstanden, du darfst mich damit verletzt haben. Und in diesem Einverstanden, du darfst mich damit verletzt haben, vergibt es sich von allein. Wenn ich etwas aber bewusst versuche zu vergeben, ist es bei den meisten Menschen, ich behaupte jetzt nicht bei allen, aber bei den meisten Menschen ist, dass sie da was tun und über das eigentliche Gefühl drüber weghüpfen. Und wenn ich zutiefst meinem angeblichen Feind die Erlaubnis gegeben habe, in seinem So-Sein so sein zu dürfen und mich triggern zu dürfen, sodass es mir die Chance gibt, mich in dem anderen zu erkennen, wie ich mit mir bin, dann natürlich liebe ich meine Feinde. Es gibt dann ja keine Feinde mehr. Es gibt nur noch Spiegel. Und warum soll ich meine Spiegel hassen? Die hasse ich so lange, wie ich mich dafür hasse. In dem Moment, wo ich mich in dem erkenne, in meinen Spiegeln, gibt es keine Feinde mehr. Das erübrigt sich dann.
Katharina schreibt, ich trauere um meinen Sohn. Manchmal bin ich im Frieden. Manchmal fühlt sich der Schmerz an wie am Anfang. Fühle mich erschöpft.
Ein Kind zu verlieren tut einfach wahnsinnig weh. Und ich glaube, da braucht es einfach ganz viel Mitgefühl, egal wie lang das her ist. Weil ein Kind wächst ja auch noch mit einem mit. Ja, ich weiß ja nicht, wie lange das jetzt her ist. Ich weiß auch nicht, wie alt das Kind war. Nur wenn der, weiß ich, vor 10 Jahren gestorben ist mit 4, dann wäre der heute 14. Und das läuft ja immer so mit parallel weiter. Und ich glaube, dass es dann einfach immer wieder mal eine Achtsamkeit braucht und ein Einverstandensein braucht, dass das mitläuft. Dass das einfach etwas ist, was das Leben sehr geprägt hat und was einfach einen begleitet. Und die Erschöpfung könnte durch das, ich will das aber nicht mehr fühlen, kommen, weil das Nein dazu oder das sich nicht damit haben wollen, das macht, also dieser Widerstand kostet irre viel Kraft. Während das Trauern, das Fließen lassen, kostet keine Kraft. Ich weiß nicht, wie lange ich um meinen Mann trauere. Ich habe ja schon um einen Kater mal 2 Jahre getrauert. Ja, wenn ich die Treppe hochging und sah das Bild, plong, flogen mir die Tränen aus den Augen. Na, dann habe ich halt 2 Jahre getrauert. Irgendwann konnte ich die Treppe hochgehen, ohne dass mir die Tränen aus den Augen stürzten. Nach 2 Jahren hörte das auf. Und ich war einverstanden. Ja, ich kann das nicht sagen, wie lange das dauert oder ob es je ganz weggeht. Vielleicht ist es ja auch dein Kind einfach wert, dass du ihn so liebst, dass immer mal wieder eine Trauerwelle kommt. Die dann einfach durchlaufen darf.
Piotr schreibt, auch das wirkt so friedvoll, dass es von keiner Destruktivität begleitet werden muss oder auch gar nicht begleitet werden kann. Wenn das bedingungslose, absichtslose, bejahende Fühlen des individuellen Ist-Zustands gelingt.
Ja, wenn das erstmal gelingt, ist es leicht und auch wirklich schön. Und ich glaube, es braucht tatsächlich ein bisschen, Ich bin ein sehr undisziplinierter Mensch und ziehe eigentlich nichts wirklich durch. Nur das habe ich immer gemacht. Also da habe ich immer drum gerungen. Das war das Einzige, wo ich sowas wie eine Disziplin aufgewendet habe. Also wirklich mich immer wieder damit haben zu wollen, koste was es wolle. Also da habe ich wirklich gerungen. Und mit meinen Neins nicht, ich bin nicht gegen meine Neins gegangen, sondern immer wieder ein Ja in dieses Nein reinzugeben und immer wieder mir bewusst zu werden, Ellen will dich damit haben, hab dich damit lieb. Und da ich jetzt das auch schon seit Jahren vermittle, mache ich das natürlich auch dreimal die Woche, ja. Mit jedem Prozess, mit dem ich mit jemandem anderen gehe, gehe ich ihn ja auch für mich. Sodass diese Haltung, ja, die ist richtig, die ist rein zementiert. Also die kriegt man hier nicht mehr raus. Aber sie ist eben auch ganz tief geübt. Ja, mit jedem Seminar, mit jedem Gruppenabend, mit jeder Einzelsitzung habe ich diesen Prozess im Prinzip mit meinen Mitmenschen, mit meinen Schülern, Klienten geübt und eben auch immer mit mir selber geübt. Weil ich kann diesen Prozess nicht weiter vermitteln, wenn ich es nicht selber auch die ganze Zeit vor mir selber tue. Das lässt sich nicht lügen. Weil wenn ich die Haltung nicht habe, schnallt mein Gegenüber sofort. Ja, selber qualmen und sagen, du musst aufhören zu rauchen, das wird nichts.
Alexandra fragt, konnte dein Mann in Frieden seine Reise antreten? Konntest du deinen Mann begleiten?
Ja, bedingt. Also das ging sehr, sehr schnell. Das war ein Prozess von 6 Stunden. Und er war selber nicht gut vorbereitet. Und ich konnte ihn gut lassen. Und er wollte auch, dass ich ihn noch ins Krankenhaus fahre, was ich gemacht hatte. Also er hatte einen Riss in der Aortawand, die in den Herzbeutel geblutet hat. Da kann man gar nichts machen. Und dann seine Werte waren stabil, man wusste nicht, was er hat. Es ging ihm furchtbar schlecht. Und um 1:15 in der Nacht, wo ich da bei ihm war, kriegte ich die Order vom Universum, du gehst jetzt nach Hause. Und ich bin dann nach Hause gefahren und er ist unmittelbar danach gestorben. Und als ich zu Hause war, haben die so 2,5 Stunden später angerufen und ich konnte ihn nicht fühlen. Und es war auch gerade eine Freundin da, so dass wir uns beide hingesetzt haben und wir haben eigentlich erstmal wie reingerufen in das Feld, so hier, wir sind hier. Und ich habe gemerkt, wie der gekämpft hat, bei sich zu bleiben und eben auch nicht in diesen Reinkarnationstunnel zu gehen, sondern wirklich bei sich zu bleiben. Und nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde konnten wir ihn fühlen und konnten ihn da dann auch begleiten. Und seitdem ist er auch da. Also er ist da. Und gleichzeitig ist er manchmal auch weg, weil ich merke, er hat auch so Begleitung von seiner Seelenfamilie. Also er weiß, wo er hingeht. Er ist frei. Das hat er auch mehrere Male gesagt. Und er ist ganz viel da. Also wir konnten ihn nicht unmittelbar in dem Sterbeprozess begleiten. Da musste er sich selbst durchkämpfen. Das konnte ich aber wahrnehmen. Und noch mit anderen medialen Leuten. Und jetzt ist er viel da. Und auch viel im spirituellen Seelenraum, da wo er hingehört, also nicht mehr in dieser Matrix. Er ist nicht in diesem Sklavenraum. Also da ist er frei.
Peterle antwortet, danke, liebe Ellen, das hilft mir sehr weiter. Sunny, hier erscheint großer Respekt, wie du mit deinem Verlust umgehst. Wenn ich mich richtig erinnere, warst du sehr lange mit deinem Mann zusammen. Danke für dein Teilen. Das ist sehr hilfreich.
Danke, gerne. Ja, wir waren 20 Jahre verheiratet.
Hiranyakashipu, bei mir erscheint auch wiederkehrend ein Trauerthema. Allerdings ist es hier oft stark gemischt mit Schuld und Selbstverurteilung, was das Trauern erschwert. Magst du dazu etwas sagen?
Gerne. Moment mal. Ähm, Es wäre jetzt hilfreich, wenn ich ein ganz bisschen die Story kennen würde, warum Schuldgefühle da sind. Aber ich kann mal gucken, vielleicht kriege ich es auch so raus. Wenn es nicht so sein darf, wie es ist. Ja, also wenn jetzt jemand stirbt und man ist vielleicht damit involviert gewesen. Ich habe eine Schülerin, die hat das Auto gefahren, wo der Vater drin gestorben ist. Und dann gibt es da ganz viele Schuldgefühle, weil sie halt gefahren ist und er hat den Unfall nicht überlebt. Alle anderen haben überlebt. Dann ist es natürlich erstmal muss man sich erstmal bewusst machen, es gibt keine Schuld, aber es gibt natürlich Schuldgefühle. Ja, wenn es wirklich sein darf, wie es ist, auch wenn ich Teil des Geschehens bin, dem die Erlaubnis zu geben, Teil dieses Geschehens zu sein und vielleicht sogar scheinbarer Täter zu sein, also scheinbar da auch aktiv gewesen zu sein, auf welcher Ebene auch immer, weil vielleicht Gedanken vorher da waren, der soll weg und dann ist der weg oder was auch immer. Gibt so viele Varianten. Wenn das wirklich da sein darf und eine Anerkennung kommt in die karmischen Strukturen oder in diese göttlichen Strukturen, in diese Ursache-Wirkungsstrukturen und das wirklich so sein darf, wie es ist, dann können Schuldgefühle bejahend angenommen werden. Ja, ich habe da ein Schuldgefühl und das Schuldgefühl will auch da sein dürfen und auch gefühlt werden. Und gleichzeitig hilft es, sich bewusst zu machen, es war ja, wie es war, und es wird eine göttliche Ordnung gehabt haben. Es wird in irgendeiner Form stimmig gewesen sein, ob es sich mir erschließt oder nicht. Und sollte ich vielleicht sogar eine Absicht gehabt haben, was sich bei dir da nicht anfühlt, dass das so war, dann will auch das irgendwo da sein dürfen, weil er vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Heißt ja auch, unter Umständen habe ich in dem Moment nicht gewusst, was ich tue. Und auch das will dann bejahend angenommen werden, dass ich vielleicht so von mir selber in der Irre war, dass ich das nicht durchschauen konnte und dass es mit meiner tiefsten Essenz nicht zusammenhängt, sondern vielleicht war ich Rädchen eines Uhrwerkes, eines anderen Spiels, wo ich mit zu tun habe, dass ich das Rädchen bin. Und dann braucht es das Einverstandensein, eben Rädchen in dieser riesigen Uhr zu sein, unabhängig davon, welche Rolle ich da spiele. Dass es wieder sein darf, wie es ist. Kommt immer darauf an, was jetzt der tatsächliche Auslöser der Schuldgefühle ist, ja? Oder wenn es die Schuldgefühle sind, das nicht anders gemacht zu haben, wie es war, weil es einfach war, wie es war. Also es könnte sein, dass Menschen in meiner Situation ganz viele Schuldgefühle hätten, weil sie denken, sie hätten ihn retten müssen. Und ich merke aber, nein, es war die ganze Zeit in sich stimmig. Ich hätte gar nicht anders sein können. Ich hätte gar nicht anders handeln können. Es war so, wie es war, in der göttlichen Ordnung und das konnte ich in dem Moment spüren. Also gibt es auch anschließend nichts zu revidieren oder das hätte ich anders machen müssen oder hätte ich ihm da das und das gesagt, dann wäre vielleicht das und das passiert und hätte ich da das gemacht, dann wäre vielleicht so. Wenn es wirklich sein darf, wie es ist, hört dieser Dialog in einem auf. Wenn das nicht so sein darf, wie es ist, dann finden solche Dialoge statt und sie sind müßig, denn es ist ja, wie es ist. Kannst du damit was anfangen?
Katharina antwortet: Danke, Ellen. Mein Sohn war 24 und ist vor 1,5 Jahren gegangen.
Ja, mit 24 geht er sein eigenes Leben. Und ich glaube, da hättest du gar nichts machen können. Es ist ja sein Seelenplan. Und vielleicht will diese Hilflosigkeit anerkannt werden. Es kann gut sein, dass wenn Hilflosigkeit nicht anerkannt werden kann, weil darf nicht da sein, dass dann stattdessen Schuldgefühle kommen. Ich hätte was tun müssen. Und die Lösung könnte in deinem Fall sein, die Hilflosigkeit nichts getan haben zu können, anzunehmen und da sein zu lassen. vielleicht es nicht gesehen zu haben, nicht rechtzeitig erkannt zu haben, die Signale nicht verstanden zu haben, das macht alles hilflos. Also es könnte sein, dass es hier um die Hilflosigkeit geht, die da sein möchte oder angenommen werden möchte. Und dahinter gibt es dann keine Verantwortung für das Schicksal des anderen. Gibt nur die Verantwortung für die Gefühle, die ich habe und für das, was ich in Zukunft tue. Was ich vorher gemacht habe, dafür muss ich mich teilweise verantworten, aber ich kann es ja nicht rückgängig machen, also kann ich es nur anerkennen, dass es ist, wie es ist. Oder anerkennen, dass es war, wie es war. Selbst wenn sich ein Gegenüber das Leben nimmt und vielleicht waren Signale da. Es gab rückwirkend gesehen so viele Signale, dass es meinem Mann nicht gut ging. Aber vorwärts gesehen war das nicht deutlich, worauf es hingeht. Ja, rückwärts kann ich das sehen. Ach, guck mal, da war das und da war es das. Ah ja, das hat sich angezeichnet. Und ich habe es auch gefühlt. Ich habe es ja geahnt. Ja, also manchmal kann man die Signale vorwärts nicht sehen und das will dann da sein dürfen. Selbst wenn sie es rückwärts erschließt. Und ich habe halt ein absolutes Ja dazu, dass das vorher zwar geahnt werden konnte und ich habe oft dann beobachtet, ob er noch atmet, ja, gerade die letzten Wochen. Ich habe immer geguckt, atmest du noch? Also ich habe das wahrgenommen, dass der dabei ist zu gehen. Aber es gab keinen Impuls, etwas zu tun. Und für diesen keinen Impuls, da gibt es kein Schuldgefühl, weil es war so stimmig in dem Moment. Es gab halt keinen Impuls, sonst hätte ich den gehandelt. Vielleicht kannst du damit was anfangen.
Eine Frage von Corinna. Liebe Ellen, wie kann ich damit umgehen, wenn ich mich von jemandem abgewiesen und gemieden fühle? Offen ansprechen möchte ich es nicht, weil wir uns nicht nahestehen. Wir begegnen uns aber häufig, weil wir Nachbarn sind.
Das Erste ist, muss da sein dürfen, dass man sich abgelehnt und abgewiesen fühlt. Was ich viel mache, ist, dass ich dann gucke, also gerade auch wenn ich in der Sitzung bin, woher man das kennt. Also gibt es dieses Gefühl, abgewiesen und gemieden zu werden von früher? Ja, ist es also wirklich das erste Mal da oder ist es schon länger da? Also war es früher schon öfter da? Wenn ich merke, oh, das ist eine Wiederholung, dann will das da sein dürfen, dass sich das wiederholt. Sprich, ah, so habe ich mich gefühlt, als ich klein war. Ich fühle hier gerade das von damals. Und daran gebe ich dem anderen die Erlaubnis, das zu triggern. Sodass ich mich mit den Gefühlen, die dann ausgelöst werden, liebhaben kann. Das heißt, wenn ich mich jetzt abweise und ablehne damit, dass ich fühle, was ich fühle, bin ich in meiner Resonanz im Nein, also in der Ablehnung. Und diese Ablehnung, ich will das nicht von mir selber haben, wird dann auch wieder gespiegelt. Das heißt, der Nachbar kriegt eigentlich richtig Futter für sein sich so verhalten. Wenn ich aber alle Gefühle in die Annahme kriege, des Abgelehntseins, ja, also wenn ich mich abgelehnt fühle und mich mit den Gefühlen des Abgelehntseins annehme und nicht mehr ablehne, sprich, es darf wirklich da sein, dann muss ich den nicht ansprechen. Es verändert sich automatisch und du kannst quasi dann über den Nachbarn wahrnehmen, wie weit du dich in der Annahme hast. Er ist nur Statist in deinem Drama. Also er ist nur Statist in der Wiederholung. Und wenn der vollständig als solches erkannt ist und in dir das geheilt ist, dann verliert er diese Rolle. Und es kann sein, dass dann was völlig Neues beginnt. Wir wissen immer nicht, welche Seelenverträge wo sind, ja? Und scheinbare schreckliche Menschen, ich habe so Nachbarn, die stressen manchmal ganz schön rum. Und als die die Traueranzeige in dem Briefkasten hatten, war sie die Erste, die sofort Kontakt mit mir aufgenommen hat. Ich war echt baff, weil eigentlich da habe ich immer das Gefühl gehabt, oh, ne, weil die kamen bei jeder Gelegenheit, haben die Polizei geholt und die haben ja, also ich konnte ganz wenig machen. Also die haben wirklich Dinge von mir verlangt, die weit über das Maß gehen. Ich habe viel gelernt dadurch, besonders was meine Rechte sind. Also wir hatten wirklich ein energetisch stressiges Feld, weil die schreien dann über den Zaun, ah, das ist ja alles Park und sowas, wo man richtig merkt, so, wie gehe ich da jetzt mit um? Und ich habe dann, wie gesagt, irgendwann gar nichts mehr gemacht, keine Rücksicht mehr genommen, aber auch nicht extra da jetzt was doof gemacht. Und die war die Erste, die dann sofort kam. Völlig bestürzt. Also war ich echt baff erstaunt. Also auch da gibt es dann ganz merkwürdige Verhaltensweisen, wo man nicht mit rechnet, dass wenn es dann wirklich frei geht und dann ist es plötzlich ganz frei. Also Resonanz hilft. Ja, also immer sich selbst damit annehmen, sich selbst damit haben wollen, die eigenen Gefühle, wo man sich abgelehnt fühlt, auf keinen Fall ablehnen. Meistens hat man Mobbing-Themen sowieso schon noch in der Kiste, ja, die kriegt man dann gleich mit in die Integration und dann schauen, was wirklich geschieht. Weil solange das noch unerlöst ist, irgendjemand fängt das auf und drückt einen den Knopf. Kann das verstanden werden?
Heike schreibt, nicht in den Inkarnationsprozess zu gehen, bei sich zu bleiben während des Übergangs, bedeutet das, nicht ins Licht zu gehen?
Das bedeutet nicht in den Tunnel zu gehen, wo das Licht da hinten dran ist. Dieser Reinkarnationstunnel, der hat früher einen Sog gehabt. Also ich weiß, als ich früher bei den Buddhisten war, das ist jetzt wirklich lange her, da war ich so Mitte 20, da haben die Mönche davon erzählt, wie sie wirklich lange meditieren, dass sie eben nicht in diesen Sog reingeraten, sondern komplett bei sich bleiben. Und wenn man nicht in den Reinkarnationstunnel geht, wo da hinten das Licht ist, sondern komplett bei sich bleibt, dann macht man die Erfahrung, selber Licht zu werden. Ja, das heißt, ich gehe nicht in ein Außenlicht und der Sog ist abgeschaltet. Jetzt verführen sie einen mit geliebten Menschen oder ja, dass man dann da doch reingeht. Da nicht drauf reinfallen, sondern wirklich bei sich bleiben, sich dann nicht irritieren lassen und dieses völlig bei sich bleiben, sorgt dafür, dass man aus diesem ganzen Matrix-Sklavenraum rauskommt, weil die Erde ist hier wirklich ein ziemlich versklavter Raum, und wieder selber die Erfahrung macht, Licht zu sein. Und das ist eine lichtvolle Erfahrung, auch wenn ich nicht nach draußen ins Licht gehe. Also ich konnte es bei meinem Mann merken, der hat da wirklich drum gerungen, weil darum wusste er, und ich habe richtig gemerkt, wie der gerungen hat, bei sich zu bleiben. Und wutsch, auf einmal war er frei und dann konnte ich ihn wieder fühlen. Und er ist frei. Und dann, er hat einen Lichtkörper, das weiß er. Ja, dann ist das ein Lichtkörper. Also das ist dann Licht.
Katharina antwortet so stimmig, das hilft mir sehr. Herzensdank, liebe Ellen. Und Corinna antwortet auch, ja, danke.
Ah, danke fürs Feedback.
Claudia schreibt, ich vermute, meine Mutter und mein Bruder haben Schuldgefühle und kommen nicht darüber hinweg, obwohl sie nicht durchschauten, wie sterbenskrank mein Vater war. Wie tröste ich sie?
Trösten ist schon mal schwierig.
Ich lese gerade noch eine Ergänzung vor,
Ja, bitte
Ellen.
gerne.
Katharina, für mich ist das Sterben meines Vaters stimmig. Warum ich damit okay bin, keine Ahnung, es ist so. Meiner Familie würde ich gerne helfen. Nur wie?
Ah, also, was immer hilft, ist die Gefühle der Familie anzuerkennen. Also zum Beispiel deiner Mutter anzuerkennen, dass sie einfach so unglaublich traurig ist um den Verlust ihres Mannes. Dass sie, also Wenn jemand trauert, ist so jeder gute Ratschlag echt ein Autsch, ja. Das ist so richtig unangenehm. Was aber hilft, ist wirkliches Mitgefühl. Und manchmal reicht es, nur da zu sein, den Raum zu halten und eben nicht zu trösten, sondern nur zu sagen, Mama, ich fühle dich, ich kann dich verstehen. Ich kann verstehen, dass er dir so fehlt. Also da muss man dann wirklich reinfühlen, was man da in dem Moment fühlt. Und auch wenn du deine Mutter fühlen kannst und diese Gefühle benennst, ohne dass sie sich verändern müssen. Also wenn du merkst, dass sie sehr traurig ist oder wenn sie Schuldgefühle hat, einfach nur zu sagen, ich verstehe, dass du Schuldgefühle hast und ich weiß, du kannst nichts dafür. Also der Raum kann sehr tröstend sein. Wenn es nur benannt wird und der Raum gehalten wird. Oft ist sogar Anfassen zu viel. Manchmal ist in Arm nehmen wichtig, dass jemand sich ausweinen kann. Also das Unangenehmste, was ich zurzeit erlebe, ist, wenn mich jemand versucht zu trösten. Also das ist gruselig. Das tut richtig weh, das engt mich ein. Also da renne ich wirklich ganz schnell weg. Also das rieche ich dann schon, da mache ich mich echt aus dem Staub. Aber wenn Menschen mit ihrem eigenen Schmerz oder mit ihrer eigenen Trauer mich in den Arm nehmen und mich einfach nur in den Arm nehmen und ihre eigene Trauer da sind, dann kann ich meine eigene Trauer mit hinzugeben. Also das heißt, dann können wir zusammen weinen. Dann können wir gemeinsam trauern. Und das ist wunderschön. Wenn jemand versucht, mich zu trösten und sich darüber wälzt, dann wird es sehr unangenehm. Also ich finde es unerträglich dann. Also Todtrösten ist nicht schön. Und übertriebenes Mitgefühl, oh, ich kann dich ja so verstehen, und das ist auch unangenehm. Ratschläge, was man alles zu tun und zu lassen hat, und alle, die dann gerade besser wissen, wie man damit umgehen sollen, ist auch unangenehm. Also das Einzige, was wirklich hilft, ist ein echtes Mitgefühl und ein ganz sensibles Anerkennen, dass der andere gerade fühlt, was er fühlt. Ob das jetzt nun scheinbar richtig oder falsch ist, spielt keine Rolle. Weil wenn ein Mitgefühl da ist, so für, ich kann verstehen, dass du Schuldgefühle hast, aber ich fühle nicht, dass du schuldig bist. Ja, so, und ich kann dich aber verstehen und ich kann dich fühlen, gibt dem anderen ganz viel Raum. Und darin kann der andere sich selbst wieder sortieren oder sich selbst drin finden. Dann kommt nichts von oben, nichts von unten, wird nicht geschoben, nicht gezogen. Das ist angenehm. Oder was mir auch geholfen hat, war das, ich habe dann meine Freundin angerufen, die vor 10 Jahren ihren Mann verloren hat, und die hat mir einfach nur erzählt, wie es bei ihr war. Das hat mir sehr geholfen in dem Moment. Einfach nur zu hören, wie sie es erlebt hat. Ja, wie einfach die Trauerschübe waren, wie das für sie so in der, ja, im Erleben war. Das war hilfreich. Ihr Mitgefühl. Bei ihr mitfühlen dürfen, wie es bei ihr war. Das gibt Raum, dass ich das sortieren kann.
Gibt eine Rückmeldung von der Heike mit dem Licht. Ja, so meinte ich das. Lucky Vanilla, hallo Ellen, wie schön, dich mal wieder zu sehen. Und Hiranyakashipu, die Schuld bezieht sich auf Grenzverletzungen und Selbstbezogenheit in Bezug auf eine Partnerschaft. Deine Worte berühren. Danke.
Gerne.
Dann gibt es eine Nachricht hier aus dem Zoom von Ambika. Es hat gedauert, bis ich mich traute, es zu schreiben. In mir ist gerade größter Widerstand gegen einen favorisierten Weg. Denn einen solchen einschlagen zu wollen, unerheblich, wie er heißen mag, selbstbejahendes Fühlen, ist ja schon ein Nein zum bislang Gelebten, oder nicht? Auch von Erfolgen zu hören, die das bringt, regt Widerstand an. So wird doch Absicht angeregt, einen Weg einschlagen zu wollen, das zu dem absichtslosen Weg nicht ganz zu passen scheint. Dass ich mich das kaum zu schreiben traue, zeigt mir, wie falsch ich mich fühlen kann im Angesicht eines spirituell vorgeschlagenen Weges.
Also ich kann nur komplett Ja dazu sagen zu dem, was sie schreibt. Das ist exakt der Widerspruch. Und jetzt will genau das da sein dürfen. Und zwar in seiner Gänze. Der Widerstand, alles, was du schreibst, stimmt. Ich kann da keinen wirklichen Widerspruch oder das ist eine Krux, die ich auch vorhin schon versuchte, so ein bisschen nahezulegen. Also das Ja zum Nein. Und du gehst ja noch einen Schritt weiter. Ja, warum sollte irgendetwas falsch sein? Nein, alles, was du schreibst, stimmt. Und gleichzeitig kann ich es halt nur so formulieren, wie ich es gerade mache. Ich kann es gar nicht anders sagen. Weil wenn ich das von einer ganz anderen Ebene aus betrachte, dann geschehen die Dinge, wie sie geschehen und sie geschehen und sie geschehen und sie geschehen. Da ist von der Warte aus betrachtet, ist alles, was ich hier gerade sage, Humbug. Und auf dieser Dimension, wo wir hier sind, erscheint es eben nicht als Humbug, sondern da erscheint es als gangbaren Weg, den man steuern könnte, scheinbar. Also es liegt dann so ein bisschen auch daran, von welcher Warte das aus betrachtet wird. Ich weiß noch nicht einmal, ob wir die Wahl haben, uns für einen solchen scheinbaren Weg zu entscheiden oder nicht. Nur in dieser Dimension, in der wir sind, also jetzt von der Warte oder von dem Raum, von dem ich gerade spreche, erscheint es halt so, dass dass man da einen Einfluss drauf hätte. Und es erscheint dann auch so, dass Menschen zum Beispiel sehr also in den Emotionen gefangen sind und komplett dauernd ins Kind plumpsen und nur das Kind sind. Und die erlernen dann einen Weg, wie sie sich selbst begegnen können. Und es erscheint so, als wenn die den erlernt haben, weil sie angeregt wurden, da mal anders zu betrachten. Auf einer anderen Ebene aus gesehen, weiß man ja nicht, vielleicht hätten sie es auch anders aus sich heraus mitbekommen. Aber es ist in der Welt der Erscheinung so in dem Ablauf gewesen, dass dann der Einfluss von hier kam. Also oder von mir kam oder so. Ich glaube, es macht Sinn, da immer aus verschiedenen Perspektiven zu gucken, aus welcher schaue ich da eigentlich. Ja, also wie erlebt sich das gerade? Weil das, was du schreibst, ja, das stimmt. Es ist genau so. Und das, was ich sage, ist auch so. Unterschiedliche Ebenen. Und ob wir dasselbe letztendlich meinen oder nicht, kann ich von hier gar nicht sagen. Ob es ein Lagenhopping ist, ja, die eine Dimension mit der anderen auszutauschen oder so, kann ich von hier gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ob ich gerade verstanden wurde mit dem Lagenhopping. Also um etwas nicht zu fühlen, kann ich natürlich mich auch schnell, also ich spreche jetzt nicht von dem Text, sondern es ist ganz allgemein, kann ich mich schnell in eine andere Dimension irgendwie verdudeln, damit ich das dann nicht fühlen muss. Ja, das will dann auch so sein dürfen. Wenn ich aber eine scheinbare Wahl habe, es zu fühlen oder es wegzuschieben, dann empfehle ich, nutze die scheinbare Wahl und fühle. Also nutze den scheinbar favorisierten Weg, wenn man überhaupt eine Wahl hat. Aber aus dem Raum des reinen Geschehens heraus geschieht es eh, wie es geschieht. Und dann sind in dieser Dimension eben manchmal auch so scheinbare Lenkungen, ja, oder Inspirationen oder ähnliches. Also ich möchte mich da als Inspiration verstanden wissen. Gerne.
Sie antwortet Danke. Und Claudia schreibt, liebe Ellen, vielen Dank von Herzen.
Gerne. Ich lasse mal
Momentan,
haben.
ja, sind gerade keine Fragen da. Piotr schreibt, es ist auch wiederum schön für mich, ein Feindbild in Anführungsstrichen als Spiegelbild umzudeuten. Damit kann ich gut arbeiten. Danke.
Ihr müsst mich wirklich nicht schonen.
Eine Frage von Jeanette Nicole. Würdest du sagen, der Film ist schon abgedreht?
Welcher Film? Meiner? Meinst du, dass alles vorherbestimmt ist? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Von meiner Wahrnehmung her eher nein. Sonst, wenn das alles schon abgedreht wäre und fix und fertig, könnte man hellsichtig überall reingucken. Das funktioniert aber nicht mehr. Ich glaube, dass das Selbst sich, was sich anfängt, auch gerade jetzt hier, sich immer mehr in sich selbst zu erkennen, dass das schon ein geistiger, lebendiger Prozess ist, der nicht so zementiert ist. Also ich habe da eher so, dass das so, es gibt so eine Strömung, ja, so Grundströmung, aber die Feinheiten sind meiner Meinung nach nicht abgedreht. Nein. Das Leben ist manchmal ziemlich abgedreht im anderen Sinne, aber dass der Film schon fertig gedreht ist, bevor wir ihn leben, es fühlt sich auf jeden Fall hier überhaupt nicht so an. Ich könnte mir vorstellen, dass so grundlegende Themen, also was heißt vorstellen? Also wenn ich so reinfühle in den Space, ne, so in den Raum, dann ist es eher so ein spielerischer Raum des Geistes, sich in sich zu erkennen oder eben auch nicht. Und auch hier auf der Erde habe ich so immer wieder das Gefühl, wir haben ein ziemliches Dilemma, nämlich dass man sich so unscharf wahrnimmt und dass das eher darum ringt, sich wieder in seiner eigenen Inkarnation, also ich spreche jetzt von der Ebene des Selbst, dass das Selbst sich wirklich wieder bewusst scharf in seiner eigenen Inkarnation erkennt und da eben auch das wieder ungehindert durchlebt oder sich da drin wirklich wiederfinden kann. Und ich glaube, dass wir das zurzeit, dass das nur wenigen Menschen wirklich dass sie das können, also vorgelebt wird. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das schon abgedreht ist, nein. Wenn man rückwärts guckt, ist es abgedreht, aber wenn man vorwärts guckt, nicht. Also nachher hat man es vorher gewusst. Aber vorher hat man es nicht gewusst. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Also ich lege mich dort nicht fest.
Barbara schreibt, es wirkt alles so friedlich, wenn du sprichst. Flippst du auch mal komplett aus?
Ja. Ich bin manchmal sehr lebendig und ich kann auch richtig ausflippen. Und in den Seminaren bin ich ziemlich dynamisch und auch mit meiner Wortwahl nicht gerade immer sehr stubenrein. Das bringt auch wirklich Spaß. Und wenn mir Leute richtig auf den Senkel gehen, kam mir es länger nicht mehr vor, dann kann ich voll austicken. Und das bringt auch Spaß. Ich passe ein bisschen auf, dass ich nicht zu viel Geschirr zerschlage. Und ich passe auch wirklich auf, wo ich was wie ranballer und ob das, ja. Ich habe mich, sagen wir mal, schon so einigermaßen gut im Zaum. Ich flippe auch nicht bei jeder Gelegenheit aus, aber doch, ich habe schon ziemlich viel Schwung, ja. Ich habe auch sehr gelernt, mich dann auch zurückzunehmen, dass ich nicht immer alle in Schockstarre versetze. Nein, ich bin eher sehr dynamisch. Jetzt im Augenblick bin ich ein bisschen weichgespült, aber weil ich so viel am Heulen bin.
Die nächste Frage kommt von Alisa. Kannst du bitte noch etwas sagen zum Unterschied von etwas machen, etwas bewirken und etwas auf der Schöpfungsebene kreieren? Und wie Karma sich löst? Viele wollen ja Karma ablösen, aber mein Eindruck ist, das funktioniert nicht.
Okay, wie viel Zeit haben wir noch? Das ist ein umfangreiches Ding. Okay, gut. Also, etwas machen, da wirst du wahrscheinlich meinen, ich mache jetzt im Außen etwas, um etwas zu bewirken. Also dieses klassische, ich tu dann mal was. Wahrscheinlich meinst du das. Umso weiter ich auf der Oberfläche bin, also umso weiter weg ich quasi von meinem Zellkern bin, umso mehr muss ich auf der Handlungsebene rödeln, machen, tun und sonst was, um auch nur ein Steinchen 1 Millimeter zu bewegen. Ja, also ich mache ganz viel, um etwas nicht zu fühlen, was immer wieder kreiert, dass ich es dann doch wieder erschaffe. Also diese Vermeidungsgeschichten, wo ich am Wuseln, Machen, Tun und Kompensieren bin, die sind sehr kraftaufwendig, sehr zeitaufwendig, sehr rödelnd und bringen gar nichts, weil sie eigentlich auf der tiefen Ebene, auf der Schöpfungsebene immer wieder das kreieren, was man vermeiden will. Ja, also dieses Machen, 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 um nicht zu fühlen, erschafft das, was ich nicht fühlen will. Also das ist ein Sisyphus. Das geht immer wieder, das hilft gar nicht. Dann etwas bewirken. Ich mache mal die dritte zuerst. Ja, etwas auf der Schöpfungsebene kreieren. Es gibt für mich mehrere Ebenen des Erschaffens. Die höchste Wirkungsebene hat für mich wirklich das Gesetz von Resonanz. Das heißt, wenn ich mit mir das schon mal geklärt habe und mich im Einverstanden habe, dann bewirkt das ganz viel. Also wenn ich, sagen wir mal, mein Gefühl von Einsamkeit nicht haben will, dann kreieren sich daraus immer wieder Situationen, wo ich verlassen werde und das Gefühl von Einsamkeit erlebe. So wie damals als Baby, als man mich liegen gelassen hat. Bis zu dem Moment, wo ich mein Gefühl von Einsamkeit von mir zutiefst in die Integration hole, in dem Moment wird die Einsamkeit nicht mehr permanent ausgelöst, weil das ist kein offenes Ende mehr. Ja, in dem Moment ist quasi mein einsames Kind bei mir angekommen und diese Form von Einsamkeit gibt es nicht mehr. Das heißt, sie erschafft sich auch nicht mehr im Außen, sondern diese Gemeinsamkeit, die ich dann mit mir habe, die erschafft sich im Außen. Das heißt, auf der Wirkungsebene hat es ganz viel damit zu tun, wie ich mit mir bin. Wenn ich jetzt auch noch ganz viel auf der mentalen Ebene, weiß ich, ich will blub, 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 dies und das und jenes, also sehr mein Ziel fokussiert habe und das dahinter aber über das Gesetz der Resonanz quasi in die Wirkung bringe, dann funktioniert das sehr gut. Wenn ich meine Resonanz nicht in Ordnung bringe und nur auf der geistigen Ebene meine Ziele quasi über rein mentale Werkstoffe immer wieder auf einen Punkt fokussiere, dann funktioniert das auch, aber nicht sehr lange. Das heißt, es braucht irrsinnig viel Energie. Das muss ich von meinem quasi Energiekonto nehmen und es wird nicht wieder neu aufgefüllt. Oh, es ist sehr komplex, was ich hier gerade versuche zu beschreiben und ich habe das Gefühl, ich habe die Hälfte nicht benannt. Wenn ich etwas erschaffen möchte, dann braucht es dafür Energie. Und es gibt so ein Kontingent an Energie, das ist schon da. Das heißt, einen Parkplatz kann ich mir da kreieren und ähnliches. Aber ich kann nicht endlos quasi erschaffen und kreieren, wenn ich auch, wenn ich quasi auf einer Ebene wieder neue Energie dafür generiere. Also wenn ich nur mental arbeite, verbrauche ich quasi meine Schöpfungskonten. Und dieses Bejahende, sich damit annehmende und mich vor mir selber offenbarende Haltung ist wie Arbeiten. Das heißt, das erschafft Energie, mit der wiederum kreiert werden kann. Das ist jetzt sehr hinkend irgendwie formuliert, aber man kann das so, mit Rücksicht auf die Eltern kann man es vielleicht so beschreiben. Vielleicht versteht man, was ich meine. Ja, also wenn das Ganze unterfüttert wird mit einer wirklich mit einer Haltung, ich zu mir und auch wirklich in ein mich mit dem annehmen und mich vor mir selbst offenbaren, dass mein Selbst sich durch mich auch wirklich erleben kann, dann ist das eine ganz andere Wirkungsweise, als wenn ich es nur mental versuche oder wenn ich es nur auf der Handlungsebene versuche. Konnte man mich ein bisschen verstehen? Okay, weil das war sehr komplex und irgendwie ein bisschen durcheinander dahergewürfelt. So, warte mal, da war noch Karma. Für mich heißt Karma, wie ich mit mir bin. Also, dass ich bin, wie ich mit mir bin, hat ja eine Geschichte und hat, also das ist quasi der Rattenschwanz und vorne hängt eine fette Ratte dran. Das heißt, was ich an Erlebnissen hatte als Kind, was sich in mich reingedrückt hat, das könnte man alles als Karma bezeichnen. Und das sorgt dafür, dass ich mit mir bin, wie ich mit mir bin. Das könnte ich jetzt auch psychologisch erklären, bräuchte ich aber ein bisschen. Nee, brauche ich gar nicht lange. Wir können als Kinder unterscheiden, was gut und was schlecht ist, aber wir können nicht entscheiden, was nehme ich quasi zu mir und was nehme ich nicht zu mir. Also das, wie ich die Dinge erlebe als Kind, ist nachher der Abdruck, wie ich mit mir bin. Und dieses, wie ich mit mir bin, ist permanent erschaffend. Und wenn ich jetzt dieses, wie ich mit mir bin, in eine Veränderung hole, also wenn ich sehr im Selbsthass bin und es gelingt mir, mit der Zeit von diesem Selbsthass in eine Selbstliebe zu kommen, sprich, ich nehme mich vor mir selber an, wie ich bin und will mich, hab mich damit lieb, ja, dann ist das Karma, dass ich das verändert habe, wie ich mit mir bin. Weil wie ich mit mir bin, ist immer das, wie es im Außen dann mir erscheint. Ja, so, schlecht formuliert, aber irgendwie in die Richtung. Und dieses Karma kann ich, dieses wie ich mit mir bin, da habe ich scheinbar einen Einfluss drauf. Zumindest in dieser Dimension erscheint es so, dass ich da einen Einfluss drauf habe. Also nutze ich den. Weil hier erscheint er ja so. Ich glaube, ich habe es weitgehend alles mehr oder weniger formuliert. Notfalls müsst ihr euch 5-mal anhören, vielleicht versteht man mich dann besser.
Alexandra schreibt, herzlichen Dank, liebe Ellen, du drückst dich so klar, verständlich und versöhnlich aus. Könntest du etwas über Suizid sagen? Was passiert mit diesen verzweifelten Seelen?
Oh, Suizid ist eine schwierige Idee, ja. Es erscheint so, als wäre es die Lösung und Suizid ist wahrscheinlich keine gute Lösung, weil das Problem, was ich mit dem Suizid versuche zu lösen, erhalten bleibt und die Lebhaftigkeit, die ich habe, mit der ich das lösen könnte, verloren geht. Das heißt, Suizid ist bei manchen so der letzte Anker, noch ein bisschen Macht zu haben, um dann in die echte Ohnmacht zu fliegen, weil dann kann man erstmal ganz lange gar nichts machen. Wenn es irgend gelingt, oder sagen wir mal so, für jeden, der darum weiß und sehr suizidal ist, wäre gut, alles zu tun, um das nicht zu handeln. Wenn jetzt jemand Suizid gemacht hat und man ist quasi übrig geblieben, dann gilt es, die eigene Hilflosigkeit anzuerkennen. Wenn man jetzt selber suizidale Gedanken hat, dann mache ich es so, ich war lange sehr suizidal, also von dass ich nicht leben wollte, dass ich nicht da sein wollte, ja. Und ich habe mir das erlaubt. Das durfte immer da sein und gleichzeitig habe ich es mir verboten, in irgendeiner Form zu handeln. Das heißt, ich habe mich in Gedanken dann auf mein Motorrad gesetzt und bin gegen einen Baum gefahren in Gedanken, bin aber in der Zeit einfach nicht Motorrad gefahren. Ich bin seitdem gar nicht mehr Motorrad gefahren, weil ich diesen Raum genutzt habe, um eben, wenn diese ganzen frühkindlichen Suizid, also dieses Nicht-Da-Sein-Wollen, dieses Sterben-Wollen, ja, immer wenn das da war, habe ich halt das genutzt und dann bin ich einfach nicht mehr Motorrad gefahren. Einfach um meinem Leben keine Chance zu geben, auch nur irgendwo auf der Rille was zu machen. Das heißt, Suizidgedanken wollen da sein dürfen, die wollen gefühlt werden und das Versprechen ist auf keinen Fall zu handeln, braucht es auch. Wenn Suizidgedanken da sein dürfen, das habe ich dann gemerkt, dass beim zweiten Mal bin ich nicht mehr bis zum Baum gekommen. Ja, da habe ich es noch geschafft, mich in Gedanken aufs Moped zu setzen, bin aber nicht mehr richtig auf die Straße gekommen. Beim dritten Mal habe ich es gar nicht mehr geschafft, mich draufzusetzen. Das heißt, wenn diese Suizidgedanken da sein dürfen, mit dem Versprechen, dass ich es nicht handle und es nur durchlaufen lasse, dann wird es, also meine Erfahrung ist, dass es immer weniger wird. Und ich bin eine Nacht aufgewacht und mit dem festen Entschluss, jetzt bringe ich mich um. Und habe ich gedacht, nur so, als ich wach war, so, holla, der hat aber Wumms, ja. Aber es war völlig klar, dass ich es nicht handle. Also das ist so mein Umgang mit ich will nicht da sein, mit suizidalen Gedanken. Die lasse ich durchlaufen und verspreche sie mir auf keinen Fall zu handeln. Das mache ich auch mit meinen Klienten und Schülern. Ja, wenn die suizidal sind und viele, oft hat man so suizidale Themen auch schon als Säugling oder auch als Embryo, wenn der Zwilling stirbt, dass man dann dahinterher möchte. Also dieses nicht da sein wollen oder nicht leben wollen haben ganz, ganz, ganz viele Menschen und das will gefühlt da sein dürfen, weil es ist ja da. Und es darf halt, wenn es irgend geht, nicht gehandelt werden. Und echte suizidale Menschen, die sind schwer zu erkennen. Also ich habe öfter schon Schüler gehabt, die hatten schon einen Termin und da habe ich das dann gemerkt und habe gesagt, sag mal, wie weit bist du denn? Ja, ich habe schon einen Termin. Habe ich erstmal gesagt, können wir den mal verschieben und können wir mal erstmal arbeiten und den Termin verschieben. Aber oft merkt man es gar nicht. Also auffällig ist, wenn Leute plötzlich alles wegschenken, alles aufräumen, quasi alles schon vererben und so, dann macht es Sinn, mal nachzufragen, ey, sag mal, was ist denn hier los? Aber da muss man mit umgehen können. Also auch die Therapeuten müssen damit umgehen können. Und wenn sich jemand umgebracht hat, wenn man die Seele erreichen kann, dann ist schon schön, wenn man ihr erstmal die Erlaubnis gibt, dass sie das getan hat oder dass dieser Mensch das getan hat. Und da muss man gucken, wie man den irgendwie wieder erreicht bekommt, weil das Problem ist nicht weg, sondern die Leibhaftigkeit, mit der man das Problem lösen könnte, ist weg. Das ist schon ein ziemliches Dilemma. Ich habe es auch in Aufstellungen gehabt, wo man das dann auch so durchgenudelt ist und das war eben so die letzte Bastion von ich habe Macht, ich habe die Macht, mich noch umzubringen und dahinter war dann die totale Ohnmacht, weil der Körper fehlte. Also alleine nur in der Aufstellungssequenz. Und die hat sich dann nicht umgebracht. Das war sehr heilsam für sie zu merken, dass diese scheinbare Macht in die vollständige Ohnmacht führt und nichts gelöst ist. Wenn jetzt aber jemand todkrank ist und nur noch leidet und nur noch Schmerzen hat und überhaupt nicht mehr weiß, wie er das in diesem Körper aushalten soll, dann ist das auch wieder etwas anderes. Ja. Weil dann ist auch Medikamente, die Schmerzen komplett wegnehmen, ist ja auch letztendlich eine Tötung. Also ich finde, das muss sehr, sehr, sehr individuell behandelt werden und angeguckt werden. Weil wenn jemand nur noch Schmerzen hat und überhaupt nicht mehr weiß, wie er das aushalten soll, kann ich verstehen, dass man diesen Körper verlassen möchte. Wenn der so kaputt ist, dass nichts mehr geht. Gibt es auch Besetzungen, die einen Menschen in den Suizid treiben können? Ja, und zu jeder Besetzung braucht es eine Resonanz, braucht es eine Entsprechung. Und das ist die Entsprechung ist meistens schon suizidale Grundwünsche aus frühester Kindheit oder eben aus dem embryonalen Stadium. Und wenn man die heilt, dann hat die Besetzung auch keine Möglichkeit mehr, sich daran zu haften. Also bei allen Besetzungen heißt es immer, wo ist die Resonanz? Wo ist der Anker, warum die Besetzung sich da reinsetzen kann? Und wenn die Besetzung einen Suizid treiben möchte, dann ist der Anker ein Sterbewunsch. Und der kann sehr früh sein, der kann schon im Embryo sein.
Dann lese ich noch eine Frage hier aus dem Zoom von Katharina. Vielleicht ist diese Frage nicht so tiefgehend, habe eventuell ein Brett vorm Kopf. Mobbing-Erfahrung und damit zusammenhängende Scham, sichtbar zu werden, zu sein, triggert bei mir in Gruppen eine Angst, diese Begegnung nicht zu überleben. Es geht so weit, dass ich panisch werde und bei dem Wunsch, auf Toilette zu gehen zu wollen und mich absolut nicht traue. Bisher gelingt es mir kaum, zu meiner Kleinen oder ins Ja zu gehen und ich gehe deshalb häufig in die Vermeidung solcher Situationen. Ist es in dem Fall sinnvoll, mich damit bewusst zu konfrontieren, um vielleicht an das Thema heranzukommen, oder ist es legitim, noch in die Vermeidung zu gehen und erstmal dazu ein Ja zu entwickeln?
Also erstmal ein Ja zu entwickeln, dass es ist, wie es ist, ist mit Sicherheit ein guter erster Schritt. Und bei schweren Mobbing-Erfahrungen, und die habe ich als Kind halt auch sehr gehabt, daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, ist das so, dass man wirklich das Gefühl hat, ich werde hier vernichtet und ich komme hier nicht wieder heil raus. Das Gefühl, dass man vernichtet wird oder dass einfach da kein Platz für einen bleibt, ja, will erstmal vor mir selber da sein. Das heißt, erstmal brauche es einen Raum, dass ich vor mir selber aufhöre, mich mit meinem Gefühl, gemobbt zu werden, zu mobben. Und wenn die Gefühle einigermaßen in der Anerkennung sind, dann hat sich meine Resonanz so weit verändert, dass das Außen dieses Mobbing nicht mehr wiederholen muss, weil ich ja mich nicht mehr mobbe für die Gefühle des Mobbens, also des Gemobbtwerdens. Dahinter entsteht dann eine Zuversicht, dass man sich Menschen zumuten kann, wo man ein Vertrauen entwickeln kann, okay, die machen mich nicht hier gleich platt oder wirklich fertig, weil dieses, wenn ich mich da nicht mehr vor mir selber mobbe, dann ist die Resonanz nicht mehr da, dass ich gemobbt werde. Und dementsprechend begegnen mir andere Menschen. Und dann können so ganz kleine Schritte wieder in die Welt stattfinden, wo man neue Erfahrungen macht. Aber wenn die Mobbing-Thematik gar nicht in einem gelöst ist, das heißt, wenn das völlig im Nein ist und man sich damit gar nicht haben will, dann erzeugt es sich immer wieder und man macht auch in Gruppen dann immer wieder die Erfahrung, dass man sich abgelehnt fühlt. Insofern ist es schon gut, auch zu gucken, mit welchen Menschen fange ich das an? Also zum Beispiel ein Feld wie hier, das ist mit Sicherheit ein ganz relativ sicheres Feld. Ja, wo die Leute einem dann nicht, also wo die das zwar spüren, aber nicht so in die Handlung bringen. Also würdest du zum Beispiel mit dem Thema bei mir in so einem Seminar kommen, dann wäre das Thema, aber die Menschen würden dich nicht mobben, sondern sie würden das Thema, wie du dich fühlst und wie du gemobbt wurdest, als Thema dahin nehmen, aber sie würden dich halt nicht mobben und dann macht man neue Erfahrungen. Und erstmal geht es darum, sich mit dem, was man damals erlebt hat, in die Anerkennung zu holen. Also sich nicht mehr mit den ganzen Mobbing-Gefühlen vor sich selbst zu mobben. Weil wenn man nur in die Vermeidung geht und versucht, ein Ja zu entwickeln, dass man nichts mehr tut und in der Vermeidung bleibt, dann mobbt man sich ja immer noch. Das heißt, dann kommt man ja nicht in den Kontakt. Also das ist ja, du wirst ja nicht einsam bleiben oder alleine bleiben. Oder da in die Isolation gehen. Daher ist das schon so ein, will abgewogen werden, ja. Und irgendwann ist es auch wichtig, sich damit zu konfrontieren. Ich würde aber da geschützte Räume suchen bei dem Thema. Ich würde mich nicht auf dem Hauptbahnhof damit konfrontieren mit fremden Menschen. Also da jetzt irgendwie versuchen, Kontakt zu kriegen, sondern ich würde es in Räumen starten, wo das einigermaßen sicher ist, dass ich damit da sein darf, dass es so ist, wie es ist. Kannst du was damit anfangen?
Jetzt haben wir noch eine Minute. Soll ich noch eine Frage vorlesen, Ellen?
Dürfen wir 2 Minuten überziehen, dann ja.
Denke, der Devasedo hat da nichts dagegen.
Okay.
Noch eine Frage von Black Forest. Hallo, Ellen. Aktuell kommt es mir so vor, als würde ich von einer Realität in die nächste wechseln. Hauptsächlich Weltuntergangsgedanken. Wie geht man damit um, wenn das Ego nur noch negatives Zeug denkt?
Das Smartphone aus. Den ganzen Kram nicht mehr die ganze Zeit gucken. Im Augenblick ist wieder Weltkrieg angesagt und alles Mögliche. Also im Augenblick geben die wieder richtig Gas. Ich würde sagen, erstmal gucken, dass man da nicht so viel Input kriegt. Und dann gucken, dass das da sein darf. Ja, erstmal da so Weltuntergang zu fühlen. Und ich würde das aber versuchen, nicht so zu schüren. Ja, es ist die ganze Zeit bing, bing, so ein Damoklesschwert. Ich fühle dann immer rein in den Space und merke, ja, das ist schon brenzlig und es kann auch sein, dass hier und da zündet, aber es wird nicht überall zünden. Das tat es auch im Zweiten Weltkrieg nicht. Und dann auf die eigenen Resonanz vertrauen. Und ich übe Ja sagen. Ich übe wirklich, was immer passiert, ich versuche echt im Einverstanden zu bleiben. Ich habe das Gefühl, das ist so die beste Fahrkarte, die da sein kann. Und wenn jemand mit mir, vor mir steht mit einer Knarre am Kopf, okay, dann darf das da sein, einverstanden. Wenn ich fliehen kann, fliehe ich. Und wenn ich nicht fliehen kann, dann kann ich halt nicht fliehen. Aber dieses Einverstanden sein, das ist das, was ich mache. Und ich bin im Augenblick sehr sparsam mit den ganzen Hiobsbotschaften. Es reicht einmal gelesen, alles lernen, okay. Also ich konsumiere gerade wenig. Einfach weil das mir nicht gut tut. Also ich weiß Bescheid, was da unten da rumläuft und habe mich mit allem Möglichen zutiefst beschäftigt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, du weißt jetzt Bescheid, du musst das nicht die ganze Zeit schüren. Aber als ich mich ganz doll damit beschäftigt habe, wollte ich diese Antwort nicht hören. Also muss man einfach für sich gucken. Kannst du was mit anfangen? Also anders formuliert, es kann sein, dass wir alle sterben. Ja. Und die Wahrheit ist, wir werden alle sterben, zumindest diese Hülle verlassen. Ja, ob wir es gleichzeitig tun, ob wir es hintereinander tun, wie das sich gestaltet, ist sehr individuell. Aber Fakt ist, wer geboren wird, geht auch wieder, zumindest üblicherweise. Mal von so ein paar ganz wenigen Ausnahmen, die langlebig sind und in derselben Hülle immer wiederkommen. Also vielleicht hilft auch das. Ja, wir werden alle sterben. Und wie und wann, wer weiß.
Black Forest hat geantwortet mit Danke.
Gerne. Also mir hilft es auch, ja, wo ich sage, okay, um die Nummer komme ich eh nicht drum rum. Okay, dann darf ich das zeigen, wie sich zeigt. Einverstanden.
Der fliegende Flunder möchte noch wissen, ob die Treffen mit dir hier auf Jetzt TV regelmäßig stattfinden.
Wenn Devasito mich bittet, gerne. Dienstags kann ich immer. Ich kann immer nur dienstags, die anderen Abende sind alle besetzt. Und es gibt auch regelmäßig, also ich mache ja mittwochs immer eine Online-Gruppe, die ist ganz regelmäßig jeden Mittwoch. Da geht es dann auch in die Einzelarbeiten noch wesentlich tiefer rein. Das ist, findet ihr über www.gefühlestellen.de. Und dann gibt es überfüllende Räume. Montags immer eine Medi, wo ich auch Durchsagen mache. Und da haben wir dann auch immer noch so, dass wir uns über die jeweiligen Themen, die wir an dem Abend erarbeiten, austauschen. Also das ist dann eher ein spirituelles Format. Und das ist fühlende-räume.org mit fühlende-räume, da mit dem EU da, ne? .org. Und da könnt ihr gerne dazu kommen. Und wie oft ich das hier mache, kann ich nicht sagen. Müsst ihr an Devaseto schreiben, was ihr da wollt. Dienstags kann ich. Ja, danke.
Ja, danke dir, Ellen. Herzlichen
Ja,
Dank.
danke euch. Aber hier klatscht das immer gleich weg und dann bin ich immer so, wups, alle auf einmal weg. Also vielen, vielen Dank für eure Fragen und schön, das mit euch geteilt zu haben. Es beglückt mich auch jedes Mal. Dankeschön. Ciao.